Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, Sie können mich alle gut hören. Als ich vor einigen Wochen gefragt wurde, ob ich heute an diesem Sonntag diese Predigt machen könnte, hatte mir unser Pastor geschrieben. Und die gute Sache ist dabei, es gibt keinen vorgegebenen Text, also man kann machen, was man will. Und er kennt mich eben und er weiß, dass ich so viele Bibelstellen habe, die mich sehr interessieren. Und ich könnte fast von allen sagen, es sind meine Lieblingsstellen. Das hat man auch schon gehört, wenn man die Predigen von mir gehört hat. Er hat aber so eine kleine Anmerkung gemacht. Natürlich könnte man dabei bedenken, dass es 60 Tage vor Ostern ist und dass es der Einstieg in die Passionszeit sei. Gut, ich hatte keine Idee, was da genau passt. Aber was interessant war, also ich gebe offen zu, ich bin einer von denjenigen Leuten, die morgens immer diese Losungen lesen. Also da gibt es einen Vers aus dem Alten Testament und einen Vers aus dem Neuen Testament. Und dann natürlich die einzelnen Verse sagen einem manchmal nicht so viel. Deshalb liest man noch einen kleinen Teil in der Gegend in dem Text. Und ich habe einen Text gelesen aus dem zweiten Petrusbrief und hat scheinbar mit unserer Predigt jetzt nichts zu tun. Zweiter Petrusbrief, ganz kurz. Ich glaube, einer der Briefe, von dem man nicht genau weiß, wann er ist. Aber auf jeden Fall, wenn wir annehmen, dass er von Petrus geschrieben ist, dann hat Petrus ihn zu einer Zeit geschrieben, in der er schon in Rom im Gefängnis saß. Und der zweite Petrusbrief ist eigentlich ein Abschiedsbrief. Und wenn so ein Vers im zweiten Petrusbrief kommt, dann gehen mir diese Gedanken durch den Kopf, ein Abschiedsbrief. Petrus verabschiedet sich. Und Petrus hat beobachtet, dass die Gemeinde derzeit schon sagt, ah ja, der Jesus, der kommt ja ewig nicht. Der ist ewig nicht gekommen, der wird gar nicht mehr kommen. Und er schreibt eben denen jetzt einen interessanten Vers. Er sagt, ich weiß, dass meine Zeit gekommen ist, dass ich meine Hütte ablege, wie mir denn unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Also wir wissen aus der Überlieferung, dass Petrus in Rom gekreuzigt wurde. Und in diesem Kontext, dass er weiß, er wird diese Welt verlassen, er wird gehen, die Gemeinde wird zurückbleiben, schreibt er ihnen in Vers 16, denn wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt. Ich weiß nicht, wie oft Sie sich schon gefragt haben, ist das alles, was wir hier tun oder was wir glauben und so weiter, sind es vielleicht kluge Fabeln? Damals, die haben geglaubt, der Jesus kommt ewig nicht. Waren das alles Fabeln? Und Petrus schreibt, wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt. Und natürlich begründet Petrus das. Das hört nicht auf im zweiten Petrusbrief, das geht gleich weiter und ich lese euch das auch. Aber ganz wichtig, er hat eine Begründung. Und jetzt begründet er das damit, er sagt, wir sind nicht klugen Farben gefolgt, da wir euch kundgetan haben, die Kraft und Zukunft unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen, da er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm geschah in der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Und jetzt fragt man sich, Reinhard, warum spricht dich so ein Text an? Mich hat der Text wahnsinnig angesprochen, weil ich gedacht habe, wie kommt Petrus, der wirklich Jahre mit Jesus unterwegs war, der dann im Gefängnis in Rom sitzt, der weiß, er stirbt, wie kommt er dazu, zu sagen, wir sind nicht klugen Farben gefolgt und das zu begründen mit diesem Ereignis? Also die Stimme gehört haben auf dem Berge. Ich habe mich gefragt, Petrus, ich hätte mir was anderes vorgestellt. Wenn man mich gefragt hätte und ich wäre mit Jesus gewandert, ich wäre, Petrus ist mit ihm auf dem Wasser gegangen, auf dem See Genezareth. Petrus hat erlebt, wie die Tochter des Jairus aufersteht. Er hat gesehen, wie der Lazarus nach 4 Tagen aus dem Grab kommt. Jesus ruft, der Lazarus kommt raus. Jesus war dabei, als Jesus ans Kreuz ging. Und Jesus war hinterher dabei, als er am See Genezareth war, da brät er den Fische. Also er hat Unglaubliches eigentlich mit Jesus erlebt. Aber als er sagt, wir sind nicht klugen Farben gefolgt, bezieht er sich auf diese Stelle, da wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Und deshalb habe ich gedacht, das passt genau, weil das hat ganz viel, und das hoffe ich, dass wir das heute Morgen sehen, ganz viel mit Ostern und Passion zu tun und mit dieser Zeit vor Ostern. Und deshalb würde ich gerne jetzt, wenn es möglich ist, dass wir das einblenden, diese Texte lesen, hier auf dem Berg der Verklärung. Und ich hatte es schon überschrieben, bei mir, das sind nur Gedanken und Fragmente, was Sie heute Morgen hören. Natürlich wird es mir nicht möglich sein, das erschöpfend zu behandeln. Und wenn ich Sie jetzt bitten dürfte, noch aufzustehen, dann werden wir gemeinsam diesen Text lesen, einfach zu Ehren dieses Wortes Gottes. Und ich beginne mit Markus 8, 27. Und Jesus ging aus mit seinen Jüngern in die Märkte der Stadt Caesarea Philippi, und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Wer sagen die Leute, dass ich sei? Und sie antworteten: Sie sagen, du seist Johannes der Täufer. Etliche sagen, du seist Elia. Etliche aber, du seist einer der Propheten. Und er sprach zu ihnen: Ihr, was denkt ihr, wer ich sei? Und da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Du bist Christus. Und er bedrohte sie, dass sie niemand von ihm sagen sollten. Und dann hob er an, sie zu lehren: Des Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und über 3 Tage auferstehen. Und er redete das Wort frei offenbar. Und Petrus nahm ihn zu sich und fing ihn an zu wehren. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und jetzt springen noch ein paar Verse im Text und gehen zu Markus 9,2. Und nach 6 Tagen nahm Jesus zu sich Petrus, Jakobus und Johannes und führte sie auf einen hohen Berg, besonders allein, und verklärte sich vor ihnen. Und seine Kleider wurden hell und sehr weiß wie der Schnee, dass sie kein Färber auf Erden so weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose und hatten eine Rede mit Jesus. Und Petrus antwortete und sprach zu Jesu: Rabbi, hier ist gut sein. Lass uns 3 Hütten machen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete, denn sie waren bestürzt. Und es kam eine Wolke, die überschattete sie. Und eine Stimme fiel aus der Wolke und sprach: Dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und bald danach sahen sie sich um und sahen niemand mehr, denn allein Jesus bei ihnen. Und da sie aber von dem Berg herabgingen, verbot ihnen Jesus, dass sie jemand sagen sollten, was sie gesehen hatten, bis des Menschensohn auferstünde von den Toten. Und sie behielten das Wort bei sich und befragten sich untereinander: Was ist doch das Auferstehen von den Toten? Amen. Vielen Dank, dass Sie sich nochmal hier erhoben haben. Gut, das ist die Geschichte der Verklärung. Verklärung ist natürlich ein Wort, das kommt uralt vor. Und ich bin mir nicht sicher, ob jeder genau bei der Verklärung das noch so richtig verstehen kann in der heutigen Welt. Weil unter Verklärung stellt man sich alles Mögliche vor. Im griechischen Text steht einfach Verwandlung. Da steht ein Wort, das kennen wir alle viel besser. Ich glaube, da kennen wir das Fremdwort fast besser als das Verklärung. Das heißt einfach Metamorphose. Okay? Metamorphose. Und dieses Wort kennen wir, wenn sich etwas verwandelt, etwas anderes annimmt. Und Entschuldigung. Selbst mit diesem Mikro bin ich zu beweglich hier. Zunächst müssen wir uns überlegen, wer ist dabei? Und wir haben das schon wunderschön zum Eingang gehört. Jesus nimmt 3 Jünger mit. Er nimmt den Petrus mit, den Jakobus und den Johannes. Petrus, der ist sowieso immer im Vordergrund gestanden. Auf ihn hat er später seine Kirche gebaut. Dann natürlich nimmt er Johannes mit, das ist ja sein Lieblingsjünger. Und der einzige Jünger, der am Ende auch bei ihm am Kreuz war. Und hinzu kommt Jakobus, sein Bruder. Warum macht Jesus das? Warum nimmt er die 3 mit? Ich kann Ihnen das nicht sagen, warum er genau 3 auswählt. Diese 3 sind hinterher auch bei ihm, als er in Gethsemane, als ihn Zaudern und Zagen ankommt, da nimmt er sie mit und geht auch mit ihnen zum Beten, mit diesen 3. Also warum er diese 3 genau ausgewählt hat, weiß ich nicht. Aber wichtig ist an dieser Stelle, Jesus will für das, was jetzt kommt, Zeugen haben. Er will 3 Zeugen haben. Alle Dinge, die in der Bibel stehen und Wahrheiten in der Bibel, kommen aus 2 oder 3 Zeugen Mund. Also wenn Sie was lesen und sich eine Stelle oder so, dann ist ganz gut mal nachzugucken, gibt es da noch eine 2. Stelle, gibt es noch eine 3. Stelle, gibt es 2 oder 3, die das Gleiche bezeugen. Er nimmt also diese 3 mit und diese 3 sollen nach seiner Auferstehung davon erzählen, was sie erlebt hatten. Bei einem hätte man sagen können, der hatte Halluzinationen, aber bei diesen 3, da hat man 3 Zeugen, so wie es im Gesetz eben vorgeschrieben ist. Und diese drei steigen mit ihm auf den Berg, eigentlich um zu beten. Und jetzt gibt es über diese Berge, wo das war, da gibt es viele Mutmaßungen. Und Sie haben das bestimmt schon gehört, wer schon in Israel war, der war sicherlich schon auf dem Berg Tabor. Das ist einer Berg, der relativ weit von Caesarea Philippi weg war. Zudem hat Josephus Flavius uns geschrieben, dort sei eine römische Garnison stationiert gewesen. Ich glaube nicht, dass er zu den Römern hochgestiegen ist, in die Garnison, um zu beten. Also es scheint ein anderer Berg gewesen zu sein. Es könnte sein, dass, also viele sagen, das sei Dämeron, das ist der höchste Berg, so im Norden von Israel, der ist 1208 Meter hoch. Damals haben sie die Höhen so nicht genau gewusst, also dass es jetzt der höchste ist, ob es der ist, weiß ich nicht. Es könnte aber auch der Hermon gewesen sein, der ist relativ dicht bei Caesarea Philippi, ist ein sehr hoher Berg, fast 3000 Meter. Und irgendwo geht er auf den Berg. Im Prinzip ist es eigentlich egal, welcher Berg das ist. Und ich denke auch, wenn die Bibel uns nicht ganz genau sagt, wo es ist, dann scheint es auch nicht so wichtig zu sein. Auf jeden Fall, er steigt mit ihnen durch den Berg, auf einen dieser hohen Berge. Er geht also so wie immer, wenn er zum Beten gegangen ist, geht er dahin. Und auf diesem Berg, das ist alles nicht so interessant, wenn er zum Beten gegangen wäre, würde man heute gar nichts mehr wissen, aber dort passieren übernatürliche Dinge. Und ich hatte mich zu Hause unterhalten mit einem meiner Kinder und habe gesagt, warum sagt Petrus, wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt? Und dann führt er diese Geschichte an, die klingt ja noch viel mehr als Fabeln. Das war die Antwort, was ich gehört habe. Weil da passieren drei übernatürliche Dinge. Ganz knapp gesagt, Jesus beginnt zu leuchten, sein Leib verwandelt sich, dann erscheinen Mose und Elia und dann spricht noch eine Stimme, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und ebenso plötzlich, wie das angefangen hat, hört es wieder auf. Okay? Wenn wir uns die Sache genauer anschauen, dann sehen wir, das Erste, was passiert, Jesus verändert sein Aussehen. Also diese Metamorphose findet statt und hinterher ist immer davon gesprochen worden, das wäre die Verklärung. Aber so, das klingt einfach viel zu fromm. Wir sollen uns einfach vorstellen, Jesus verwandelt sich, sein Gesicht beginnt zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider werden strahlend weiß. Und Markus sagt in seinem Text, sie glänzen so hell, wie kein Färber auf der ganzen Erde es hätte machen können. Also eigentlich fast unheimlich, diese Szene. Ein ganz normaler Mensch steht plötzlich wirklich in gleißendem Licht und dann strahlt er nicht nur Licht ab, sondern da passiert was anderes. Der beginnt von innen heraus zu leuchten. Er blendet die Jünger mit seinem Glanz ein paar Minuten, eine Viertelstunde, und dann ist das Leuchten weg, es verblasst wieder und es ist wie immer. Ich glaube, für die Jünger war es so, dass sie für einen ganz kurzen Augenblick gemerkt haben, Jesus ist auf jeden Fall mehr als ein Mensch. Und wahrscheinlich war ihnen auch klar, dass das, was Petrus vorher schon gesagt hatte, dass das mit dem Messias doch irgendwie wahr ist. Und interessant ist, dass Jesus selbst sagt von sich oder betet in Johannes 17, Vers 5, kurz vor seinem Tod, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor Erschaffung der Welt bei dir hatte. Das hat sicherlich eine Beziehung zu diesem Text. Jetzt hatte ich gesagt, Jesus hat angefangen zu glänzen und zu leuchten von sich heraus. Und wenn man nachschaut, das Wort, das da steht griechisches Wort Doxa, haben Sie vielleicht schon gehört, das ist der Glanz und die Strahlkraft und die Herrlichkeit. Und dieses Wort Doxa, das kommt im Neuen Testament noch an anderen Stellen vor. Als die Engel zu den Hirten auf dem Feld kam, da lesen wir immer ein anderes Wort, völlig anders übersetzt. Und die Klarheit des Herrn umstrahlte sie. Also als die Engel da im Himmel sind, ist die Klarheit des Herrn bei ihnen. Das ist genau dasselbe Wort. Genauso hat Jesus gestrahlt wie die Engel, die damals zu den Hirten auf dem Feld kamen. Und dann finden wir das im Neuen Testament noch an einer anderen Stelle. Als Paulus der Gemeinde in Korinth schreibt, wie das war, als Mose damals auf den Berg zu Gott stieg und herunterkam, da hat sein Gesicht, nachdem er herunterkam, geleuchtet. Okay? Da hat sein Gesicht diesen Glanz getragen. Und dieser Glanz, der war so stark, dass das Volk Israel, die da unten standen und den Mose runterkommen sehen vom vom Berg, wo er mit Gott geredet hat, und sagen, okay, sofort das Gesicht mit der Decke verhängen. Hängt eine Decke drauf, damit wir diesen Glanz nicht sehen, weil der Glanz ist viel zu stark für uns. Der blendet uns. Und deshalb ist der Mose immer so rumgelaufen und hat eine Decke über dem Gesicht gehabt. Sonst hätte das gar nicht funktioniert, weil der hat einfach die geblendet, weil er so gestrahlt hat. Im Gegensatz zu Jesus war bei Mose noch was anderes. Mose, und das schreibt uns Paulus auch, das ist ganz gemein, dass er uns das schreibt, aber es ist gut, dass er es uns gesagt hat. Bei dem Mose ist so, der Mose hat die Decke auch getragen aus einem anderen Grund. Weil bei ihm, wenn er ein paar Wochen nicht auf dem Berg war oder ein paar Wochen weg war von Gott, was ist dann mit dem Glanz passiert? Der Glanz ist verschwunden. Und es war sehr gut, dass das Volk nicht gemerkt hat, dass bei dem Mose der Glanz verschwindet. Sonst wäre man natürlich enttäuscht gewesen. Okay, also das war die Herrlichkeit. Jesus hat da geleuchtet. Und es ist klar, und wir hatten ja vor zwei Wochen die Predigt über Offenbarung 21. Als die Jünger Jesus gesehen hatten, wie er leuchtet auf dem Berg, war es ihnen, glaube ich, völlig klar, also hinterher, Johannes war auch dabei. Johannes schreibt auch im Evangelium, der beginnt sogar das Evangelium fast so mit. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Seine Herrlichkeit als eingeborenen Sohnes vom Vater. Also ich denke, dass Johannes sich an die Stelle erinnert hat, als er mit Jesus auf dem Berg war. Und in der Offenbarung steht, das neue Jerusalem wird keine Sonne brauchen. Das gibt es nicht mehr. Warum? Weil das Lamm, gemeint ist Jesus, wird die Leuchte in dem neuen Jerusalem sein. Der wird glänzen, genauso wie da auf dem Berg. Und noch eine Sache zu diesem Bild des strahlenden Christus auf diesem Berg. Ich glaube, dieses Bild ist auch ein Geheimnis des Christseins. Weil es zeigt uns, es geht nicht darum, dass wir der Menschheit und den anderen irgendwie christliche Werte vorleben. Sondern ich glaube, je mehr wir im Einklang mit Gott leben und als Menschen leben, die auf Gott vertrauen, je mehr wird automatisch abgestrahlt. Ich habe keine Ahnung, ob mein Leben irgendwas abstrahlt. Aber es geht nicht ums Vorleben. Denken Sie dran, Sie brauchen jetzt nicht verkrampft rausgehen und sagen, ich werde mich jetzt genau wie nach den Geboten, ganz genau wie Mose und so weiter verhalten. Nein, es geht darum, dass wir natürlich leben und diesen Glanz, den Gott uns schenkt, abstrahlen. Und denken Sie daran, die Menschen um Sie herum haben ein gutes Organ für unsichtbare Wirklichkeiten. Auch wenn das nicht so strahlt, spürt man Menschen ab, ob sie das Vertrauen in Jesus haben. Gut, also das war das Erste, das Licht. Das Zweite, was absolut, also es gibt drei übernatürliche Sachen auf dem Berg. Die zweite übernatürliche Sache ist das Personal, das da dabei ist. Jesus steigt mit Petrus, Johannes und Jakobus da hoch. Und dann verklärt sich Jesus. Jesus beginnt zu strahlen. Und was beginnt dann? Dann sind plötzlich sind da zwei weitere da. Nämlich Mose und Elia. Und da kann man natürlich sagen, okay, eigentlich noch unheimlicher, noch mehr fabelhaft. Mose ist fast schon 1500 Jahre tot. Der Elia halb so lang, also 800 Jahre tot. Und trotzdem sind sie plötzlich da. Offensichtlich, als Jesus sich verklärt, stimmen die Zeitachsen nicht mehr. Die Zeitachsen stimmen nicht mehr. Vergangenheit ist da, Gegenwart, die stehen, Petrus und Johannes, die waren Gegenwart. Okay? Gegenwart steht da und Jesus verklärt sich, das ist die Zukunft. Also Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart verschmelzen da, die sind alle gleichzeitig da. Und natürlich stellt sich die Frage, wie ist es möglich, dass plötzlich Mose und Elia wieder auf der Erde sind? Okay, und ich habe keine Antwort. Natürlich, das ist übernatürlich. Aber uns zeigt es, dass die Toten nicht wirklich tot sind. Und Jesus hat es mal ganz deutlich gesagt, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und dabei hat er nicht von Mose und Elia geredet, die da erschienen sind, sondern er hat dabei von Abraham, Isaak und Jakob geredet, den Stammvätern Israel. Und die waren noch länger tot, 2000 Jahre. Für die Erde waren die tot und für die Menschen um ihn herum. Aber bei Gott haben sie gelebt. Und wenn Abraham, Isaak und Jakob leben, dann auch Mose und Elia. Und dann ist es für Gott auch ein leichtes, sie für eine halbe Stunde oder vielleicht 15 Minuten auf dem Gipfel von einem Berg erscheinen zu lassen. Die andere Frage, die sich mir gestellt hat und die sie wahrscheinlich auch Ihnen stellt, wenn man das liest, woher haben die gewusst, um wen es sich handelt? Warum haben die den Elia gekannt und warum haben sie den Mose gekannt? Ist ja komisch. Also ich kenne weder Mose noch Elia. Okay? Trotzdem, denen war völlig klar, da stehen Mose und Elia. Und ich kann Ihnen auch sagen, ich habe keine Antwort auf diese Frage. Aber was ich erwähnen will, ist einfach Folgendes. Mose und Elia stehen für zwei Offenbarungsformen des Alten Testaments. Mose hat dem Volk Israel das Gesetz gegeben, hat die Tafeln gebracht vom Berg. Okay? Und Elia, das war eigentlich der Prototyp des Propheten. Und es gibt zwei Sachen, die interessant sind bei diesen, es gibt zwei Dinge, die eben bei beiden Propheten interessant sind. Erstens, Mose hat die erste große, richtig große Verheißung für den Messias gegeben. Er hat gesagt, ich will euch einen Propheten, nein, Gott, der Herr, wird euch, also euch, Volk Israel, einen Propheten wie mich erwecken und auf den sollt ihr hören. Das war Mose, der den Messias ankündigt. Und der zweite Prophet, das ist der Elia, der die Baalspriester da opfert und Sie haben es sicherlich alles gehört, der wirklich mit Gott ringt und der Gott auch am Sinai, also beide sind Gott am Sinai begegnet auf dem Berg, auch Elia stand auf diesem Berg Sinai und hatte eine Gottesbegegnung. Und die Juden haben fest geglaubt, und steht Malachi, es steht auch die Stelle, das glauben auch wir, oder Jesus hat selbst gesagt dann, bevor der Messias wiederkommt, wird Elia wiederkommen. Das war völlig klar, das waren Dinge, die geglaubt haben. Und dann gibt es noch eine Besonderheit, die zweite Besonderheit bei diesen zwei Personen, Mose und Elia, ist einfach folgende, bei beiden ist ihr Ende oder ihr Tod ein bisschen eigenartig. Wir lesen im Judasbrief, einen ganz kleinen Brief, da lesen wir, dass sich der Satan mit Gott gestritten hat und um den Leichnam von Mose. Gott sagt zu Mose, Mose, du wirst nicht in das Land gehen, steig auf den, also ein ganz komischer Vers in der Bibel, also über den können wir auch mal predigen. Mose, steig auf den Berg und stirb. Also Wahnsinn, also dass er das so zu dem Mose sagt, Mose geht hoch, Mose stirbt und Gott begräbt ihn und dann sagt Gott von sein Grab, oder dann steht in der Bibel, dass sein Grab nicht gefunden wird. Gott selbst hat ihn begraben, sagt uns dann Judas. Und der Elia hat auch so ein komisches Ende gehabt. Mit seinem Tod war es auch komisch. Scheinbar ist er gar nicht gestorben, sondern als Elisa mit ihm da durchs Jordantal geht, kommt ein feuriger Wagen und nimmt ihn mit. Fährt im Sturmwind in den Himmel. Okay, also das sind die beiden. Also immer wenn wir an Mose und Elia denken, dann denken wir auch ans Ende und ans Sterben. Und das ist jetzt auch das Eigenartige. Und das steht nicht in Markus, in dem Text, den wir jetzt gelesen haben, sondern das steht in Lukas. Und das ist jetzt hier für die, das ist der Kern von meiner Predigt eigentlich. Und das dürfen Sie jetzt nicht vergessen. Die beiden reden mit Jesus. Die beiden reden mit Jesus. Vertreter vom Gesetz und der Prophetie, die kommen und reden mit Jesus. Und über was haben die geredet? Ich weiß nicht, wer es weiß. Also Lukas schreibt uns, die haben darüber geredet, welchen Ausgang Jesus, also ich sage das in frommen Worten, Luther-Übersetzung, welchen Ausgang Jesus nehmen würde in Jerusalem. Die haben über das Kreuz geredet. Die reden mit Jesus über das Kreuz, was kommt. Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass wir das noch mal verstehen hier. Gesetz und Propheten sind ausgerichtet auf Jesus. In dieser kleinen Szene versteckt sich die halbe Theologie. Gesetz und Propheten haben beide in Jesus ihr großes Ziel. Beide, Mose und Elia, erkennen den an, auf den alles zuläuft. Sie sind an einem Thema interessiert, nämlich wie Jesus seinen Auftrag vollendet. Und damit sind wir beim dritten Teil. Also das war das, was ich ganz kurz zu Mose und Elia sagen wollte. Dann passiert das dritte Übernatürliche. Und das sind fast zwei Dinge. Zuerst kommt die Wolke. Eine Wolke überschattete sie. Und wer die Geschichte am Horeb kennt und die Geschichte des Volkes Israel kennt, der weiß, was da passiert ist. Als Gott auf dem Horeb steht und mit Mose reden will, da lagert oben die Wolke auf dem Berg. Da ist die Wolke da und hüllt Gott ein. Und die Wolke hat aber auch das Volk Israel beim Auszug aus Ägypten begleitet bis ins Heilige Land. Und dann war die Wolke im Tempel. Und erst als der Tempel zerstört wurde, da wird uns auch genau berichtet im Alten Testament, wie die Wolke, diese Shechinah Gottes, die Gegenwart Gottes, aus dem Tempel entweicht. Das war was ganz Schreckliches. Gott ist weg, hatten die damals gedacht. Und diese Wolke ist auf dem Berg und dann, also dieses Symbol Gottes ist weg und dann kommt aus dieser Wolke diese Stimme und die Stimme, klar, hier spricht jetzt Gott, das zeigt die Wolke, die spricht und diese Stimme ist jetzt so furchterregend, dass die drei Jünger, die bisher das irgendwie noch verkraftet haben, was da mit Mose und Elia passiert ist, Mose und Elia haben auch geglänzt übrigens, das haben sie noch verkraften können und haben sogar mitgekriegt, dass die über das reden, was mit Jesus in Jerusalem passieren wird. Was sie aber nicht mehr verkraften können, ist diese Stimme. Da werfen sie sich zu Boden, weil diese Stimme sagt, dies ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Und diese Stimme, die ist genauso passiert, nicht am höchsten Berg in Israel, sondern am tiefsten Punkt am Jordan, am Toten Meer, und hat damals bei der Taufe genau dasselbe gesagt. Der zweite Teil hat aber gefehlt. Der zweite Teil ist, dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Das ist das, was hier passiert. Das heißt, die Stimme aus der Wolke kommt und bestätigt mit diesem Satz, dies ist mein lieber Sohn, die Einigkeit zwischen Gott und Jesus. Und dann, als sie sich hingeworfen haben, war es plötzlich ruhig, die gucken wieder auf und alles ist weg, alles ist wie vorher. War nichts mehr. Die steigen vom Berg runter und ja, der Einzige, der noch da ist, Jesus, aber der ist wieder genau wie vorher, der war wieder ganz normal, der strahlt nicht mehr und ist alles vorbei. Und jetzt, wenn man jetzt geguckt, wir haben jetzt geguckt, wer war dabei, wo war's, was ist passiert, dann fragt man sich vielleicht noch, wann ist denn das passiert und wozu ist es passiert. Und die zwei Sachen wollen wir noch machen. Wir wollen fragen, wann und wozu. Wann ist es passiert? 6 Tage nach einem anderen Ereignis. Und das ist eigenartig. Wenn in der Bibel irgendwann mal steht, das passierte irgendwann genau, das ist eine Zeitangabe und die bezieht sich auf ein anderes Ereignis, dann muss das wichtig gewesen sein. Sonst würde nicht stehen nach 6 Tagen nachdem. Okay? Und da habe ich mich gehabt. Und deshalb haben wir heute nicht Berg der Verklärung nur gelesen, den Text, sondern wir haben den Text davor gelesen. Nämlich das Ereignis, das 6 Tage vorher war. Und 6 Tage vorher passiert Folgendes. Jesus fragt die Jünger, was denkt ihr, wer ich sei? Nicht ganz zuerst ganz allgemein, sagen die Leute, wer ich bin, aber dann wird er konkret. Ganz so konkret, wie sie es vielleicht selbst schon erlebt haben, wenn sie an Jesus glauben. Irgendwann hat er sie gefragt, was sie denken, wer er sei. Er lässt uns nicht so im Ungewissen, so schwammig oder so, was glauben die anderen und so, sondern er fragt uns, was wir denken, wer er sei. Und genauso hat er die Jünger gefragt und Petrus antwortet ihm ganz schnell, du bist der Christus. Christus ist das griechische Wort für Messias. Okay? Der Gesalbte Gottes. Also den die Juden über Jahrhunderte erwartet haben und von dem sie gedacht haben, dass er dieses Reich wieder aufrichtet. Und das haben wir gelesen und das möchte ich jetzt gar nicht groß auslegen. Aber es ist völlig klar, Petrus hat ausgesprochen, was die anderen Jünger vielleicht nur zu hoffen gewagt haben. Der Gesalbte Gottes, der jetzt die Herrschaft der Römer bricht, der jetzt als siegreicher Eroberer auftreten wird. Und wenn Sie das Kapitel weiterlesen, passiert was Eigenartiges. Die anderen Jünger, die waren bei dem Gedanken schon dabei, zu überlegen, wie sichere ich mir in der kommenden Regierungszeit des Messias einen guten Posten. Okay? An das haben Johannes und Jakobus gedacht. Die waren auch mit auf dem Berg. Aber sie haben an das gedacht. Wie sichere ich mir einen guten Posten? Und so ist es eben, dass wir, wenn wir mit Jesus uns auf den Weg machen, häufig denken, ja, super, wir machen Erlebnis mit Jesus und denken, jetzt wird alles super gut. Jetzt kommt der Starke, der Mächtige und wir haben es heute Morgen gesungen. Das war ein tolles Lied. Also ich bin ganz begeistert, völlig begeistert. Also es ist kein Widerspruch zu dem, was wir gesungen haben, sondern ich glaube, dass Jesus der Starke und der Mächtige ist und ich weiß auch, dass er alles tun kann. Und das hat Jesus auch gezeigt. Aber was hat nicht funktioniert, die 6 Tage vorher? Warum ist das so alles so schrecklich geworden? Und warum ist Petrus im Prinzip ausgeflippt? Weil Jesus macht weiter und sagt, also die Worte, die sind fast wie, also die kommen mir vor wie so Hammerschläge. Jesus sagt nicht, Petrus, du hast dich getäuscht, ich bin nicht der Messias. Das sagt er gar nicht, sondern er sagt, sagt's ja an jemand weiter, dass er das wisst. Aber dann sagt er, des Menschen Sohn muss viel leiden, er muss verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten getötet werden und über 3 Tage auferstehen. Das ist die erste Leidensankündigung. Es werden, wenn Sie weiterlesen im Text, in Kapitel 9 und 10 im Markus-Evangelium, kommen 2 weitere. Es kommen überall 3 Leidensankündigungen. Und kurz danach macht sich Jesus mit seinen Jüngern vom See Genezareth auf nach Jerusalem. Und dort wird er sterben. Deshalb passt dieser Text extrem gut zu 60 Tage vor Ostern. Okay? So, ganz ähnliche Situation wie jetzt. Und das ist eben das Hauptproblem. Die Ansage, die Jesus jetzt macht, die passt überhaupt nicht in das Bild, dass die Jünger vom Messias hatten und an die Erwartungen, die sie an Jesus gestellt haben. Und ich muss ganz ehrlich sein, wenn man es anguckt, wie Petrus reagiert, dass er sofort sagt, nein, Herr, das geschehe nur nicht und so weiter, so wie es Matthäus uns schreibt, Matthäus hat es drastischer noch ausgedrückt, dann erinnert uns natürlich auch, was Petrus gemacht hat, als Gethsemane kommt. Ich habe schon gesagt, Gethsemane ist praktisch eine Parallele zu dem Berg. Wieder die 3 gleichen Jünger und so weiter. Und dann wird Jesus gefangen genommen. Und was passiert dann? Was macht Petrus? Der sagt nicht, Herr, das geschehe dir nur nicht, sondern der denkt, okay, jetzt ist Zeit. Petrus zieht Schwert und haut rein, haut dem Malchus das Ohr ab. Okay, also er kann das nicht ertragen, was da passiert. Scheinbar ist da was falsch. Und ich muss sagen, ich kann Petrus gut verstehen. Als Mensch lebe ich selbst in dieser großen Spannung zwischen der Allmacht Gottes auf der einen Seite, zwischen dem Messias, dem wir alles zutrauen und von dem wir alles erwarten können, und auf der anderen Seite unserer Ohnmacht, der Schwachheit, scheinbaren Schwachheit der Gemeinde, scheinbare Hilflosigkeit und scheinbare Beschränktheit. Und viele Menschen sagen, sie seien mit Gott fertig, weil ihre Wünsche nicht erfüllt würden. Dann sagen sie, nein, das kann nicht dieser Gott sein. Und genau so war das für Petrus und für die Jünger, die da dabei stehen, die denken, das ist der Messias. Und dann sagt dieser Messias, ich werde sterben, ich werde leiden. Und diese Spannung zwischen diesem messianischen Königreich und dem Leiden am Kreuz, das ist kaum auszuhalten. Und C.S. Lewis hat es super gut ausgedrückt. Er hat geschrieben, bis zur Auferstehung kommt für uns immer noch das Kreuz vor der Krone. Und morgen ist Montag. Also ich weiß nicht, ob Sie verstehen, was ich meine. Morgen ist Montag. Da werden Sie wieder alleine zur Arbeit gehen. Da werden Sie wieder alleine mit diesen Problemen dieser Welt dastehen. Und scheinbar ist von diesem Glanz und von dieser Herrlichkeit und von dem allem nichts mehr zu sehen. Und das bringt mich jetzt zur Bedeutung von dem von diesem Text, und die 5 Minuten gönne ich mir jetzt noch, um das noch darzulegen. Diese Leidensankündigung von Jesus, die im Prinzip eine Riesenspannung in den Jüngern erzeugt, mit dieser Spannung, und das finde ich ganz toll, lässt Jesus seine Jünger nicht alleine. Er lässt sie nicht in dieser Spannung leben, sondern sie erleben was total außergewöhnlich ist. Es gibt im Prinzip eine Stärkung auf dem Weg. Und die Stärkung, die passiert da oben mit diesem Ereignis auf dem Berg, die ist natürlich dreifach. Erstens für Jesus selbst, werden wir gleich sehen. Zweitens ist eine Stärkung für die Jünger. Und drittens, und das ist ganz klar, wir, die wir jetzt diesen Text lesen, auch für uns soll dieser Text eine Stärkung sein. Für Jesus Christus, seine Dienstzeit neigt sich dem Ende zu. Er beginnt jetzt nach Jerusalem zu wandern, das hatte ich schon gesagt, wo er am Ende gekreuzigt wird. Und in diese Situation hinein gibt ihm eben Gott diese Stärkung, Vater, verkläre mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte. Und Jesus bekommt diese Stärkung ganz konkret auch durch das Gespräch mit Mose und Elia. Und die bestätigen ihm, du bist auf dem richtigen Weg. Weil das ist die ganz große Frage für uns alle. Die Frage ist häufig nicht, warum geht es uns so schlecht, sondern wir fragen uns, wenn es uns so schlecht geht, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir es erwarten, was fragen wir uns dann normalerweise hoffentlich als Menschen? Sollen wir auch tun? Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Okay? Ist das noch alles richtig? Und Jesus hat sich bestimmt auch gefragt, ist das alles richtig, was da passiert? Leiden, sterben, ich bin hier. Und da sagt Mose und Elia zu ihm, das ist genau das, auf was es zuläuft. Das ganze Gesetz und die Propheten und alles war da, nur auf den Tag hin, an dem du an diesem Kreuz sterben wirst. Weil damit wird die Sünde der Welt getragen. Und dann bestätigt Gott eben Jesus doppelt praktisch und sagt, du bist mein lieber Sohn, auch wenn du dort ans Kreuz gehst. Auch dort wirst du mein lieber Sohn sein. Und wenn du dort von mir und von meiner Allmacht und von meiner Gegenwart nichts mehr spüren wirst, dann denke daran, du bist mein lieber Sohn. Ich habe dich lieb und es gibt einen großen Weg und einen großen Plan. Das ist das Wichtige. Du bist unterwegs, die Welt zu erlösen. Und wenn sie alle von dir abwenden, wenn sie dich schlagen und kreuzigen, dann wisse, du bist mein lieber Sohn. Gut, das war zu Jesus. Die Jünger, sie hatten viele Wunder erlebt. Das hatte ich schon eingangs gesagt. Er hatte gepredigt. Jesus hat gepredigt wie einer, der Vollmacht hat. Er war wirklich ein Rabbi von Gottes Gnaden. Er hat Besessene geheilt, Lahme, Blinde, Kranke. Aber da war noch mehr. Sie haben auf dem Berg der Verklärung seine Herrlichkeit gesehen. Sie haben genau verstanden, woher der kommt und wohin er gehen wird. Jesus hat mal gesagt, der Unterschied zwischen euch Pharisäern und mir ist der, ich weiß, woher ich komme und ich weiß, wohin ich gehe. Ihr aber wisst weder, woher ihr kommt, noch wohin ihr geht. Ein ganz hartes Wort, das er da zu den Pharisäern gesagt hat. Aber hier macht er den Jüngern klar, da ist mehr. Da ist diese Herrlichkeit völlig ohne Schatten. Er leuchtet von innen heraus. Und die Jünger sehen diesen verwandelnden Jesus und er ist tatsächlich jetzt der, für den Petrus ihn gehalten hat. Er ist der Messias, das sehen sie, das erleben sie, durch sein Strahlen. Und dann erleben sie, und das ist jetzt das Wichtigste, oder für mich das Wichtigste, die wichtigste Botschaft von diesem ganzen Text, in der Gegenwart der beiden Propheten und unter der Stimme, die sie hören, sind Herrlichkeit von Jesus, das Messiastum, sein Königtum und das Kreuz plötzlich kein Widerspruch mehr. Dort passt scheinbar alles zusammen. Das, was die Jünger in der Spannung nicht aushalten konnten, das ist dort. Dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und wie Jesus selbst erleben auch die Jünger, wie Gott sich hinter Jesus auf seinem Weg ans Kreuz stellt. Und was wir sehen, Petrus hat sich zu Ende seines Lebens an diese Geschichte erinnert und hat den geschrieben in Rom nicht blinden Fabeln gefolgt, sondern wir haben die Herrlichkeit gesehen. Wir haben gesehen, dass wenn hier Leute bei euch in Rom verfolgt, gekreuzigt werden, umkommen, dass das kein Widerspruch zur Herrlichkeit ist. Und wir müssen, wenn wir die Welt um uns herum anschauen, dann kommen wir mit dieser Theodizee-Frage ja auch nicht zurecht. Auch wir haben auf viele Dinge keine Antwort. Aber das Schöne ist, dort, wo der Zeitstrahl sich zusammen, als der Zeitstrahl sich zusammengeschoben hat, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eins wurde, dort war es kein Widerspruch mehr. Leiden und Herrlichkeit. Und jetzt stehen wir vor dieser Geschichte und wir heute Morgen lesen die. Und ich kann Ihnen sagen, ich erwarte nicht, dass wir sowas erleben und sichtbar die Herrlichkeit Jesu sehen. Natürlich habe ich von Menschen gehört, die Wunder erlebt haben. Und ich habe die Leute auch selbst gesehen. Ich habe früher gedacht, ich könnte es irgendwann mal nehmen, die Leute, und meinen Kindern zeigen. Und ich habe das große Glück gehabt, dass ich mit meinen Kindern noch eine sehr, sehr liebe Freundin von meinen Eltern treffen konnte, die Auschwitz überlebt hat. Und ich musste weinen, als dass das überhaupt noch möglich war. Als ich den Kindern zeigen konnte, dass da wirklich eine Nummer auf dem Arm eingedrückt war. Und dass die den Mengele gekannt haben. Sie konnten sich noch unterhalten mit meinen Kindern. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Und so würde ich gern natürlich Jesus jedem von ihnen zeigen. Aber ich glaube nicht, dass das wichtig ist. Sondern das Wichtige ist, nicht, dass wir zeigen können. Paulus hat uns geschrieben, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und Petrus hat geschrieben, welchen ihr nicht gesehen und doch lieb habt und nun an ihr glaubet, wiewohl ihr nicht seht, werdet ihr euch freuen. Warum? Warum ist das so? Warum kommen Millionen Menschen zum Glauben, ohne dass sie ihn gesehen haben? Warum ist das Sehen gar nicht so wichtig? Dieses Wunder erleben. Ja, was sagt uns der Text? Was hat die Stimme gesagt auf dem Berg? Dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Hören, das ist das Wichtige. Und wie hört man? Wie hört man, was Jesus gesagt hat? Ich habe sie jetzt nicht dabei, meine Bibel, weil ich hier die ganzen Verse da abgedruckt habe. Aber natürlich zuallererst, indem sie die Bibel lesen. Sie können sie einfach lesen. Und dann hören sie die Stimme Jesus. Und ich kann einfach sagen, ich muss es einfach als jetzt im Prinzip, das ist fast, mir ist völlig klar, das ist zeugnishaft, ganz komisch. Aber wenn ich die Bibel nehme und so einen Vers lese, dann freue ich mich. Und ich weiß nicht warum, aber ich spüre eben, dass er redet. Und genauso redet Jesus. Natürlich gibt es viele andere Arten, wie Jesus reden kann. Jesus redet natürlich auch hoffentlich durch Predigten, hoffentlich durch Menschen, die wir treffen, mit denen wir uns unterhalten. Aber es geht jetzt durchs Hören, nicht unbedingt durchs Sehen. Und wenn sie nichts sehen, ist es egal. Wichtig ist, dass sie etwas hören. Hören ist die Aufgabe der Gemeinde. Das ist überlebensnotwendig. Und wir haben uns ganz neu an diesem Befehl, den Gott da gibt, zu orientieren. Hört ihn. Und Hören ist nichts Schwammiges. Es ist ganz klar, es geht nicht darum, dass wir in uns hineinhören, ob wir irgendwie in uns eine Stimme hören oder ob wir irgendeine Offenbarung erleben. Nein, es geht ganz bewusst darum, seine Stimme zu hören. Und jetzt komme ich zum Ende der Predigt und lande wieder bei dem zweiten Petrus, der geschrieben hat, wir sind nicht Farben gefolgt, sondern wir haben seine Stimme gehört. Und jetzt lese ich einfach weiter, wie er das dann weitergeführt hat in 2. Petrus 1, 18. Diese Stimme haben wir gehört. Und weil wir umso fester dieses Wort haben, tun wir gut. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel, da wir mit ihm auf dem heiligen Berge gewesen sind. Also Petrus sagt es uns auch nochmal. Deshalb halte dieses Wort fest und lese dieses Wort. Okay, Amen.